service at this time.
Nebensprechen, die Ausgabe 97 POTS 7 oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich fange schon mal komplett von vorn an mit gefährlichen Halbwissen. Ja, POTS 7. Nee, 8 sogar. Mensch, POTS 8. Ich fange schon von Anfang an mit gefährlichen Halbwissen diesmal. Denn, ja, damit wird es jetzt die nächsten Minuten weitergehen. Denn, ganz viel heute. Auf die letzte Folge gab es Resonanz. Und zwar in Form von einer Nachricht, die mir der Daniel vom Brombeerfalter hat zukommen lassen. Und ein Audiokommentar von dem lieben Jörn Schaar, von Jörn Schaars feinem Podcast. Und auf die Sachen wollte ich mal eingehen. Und mich dann noch, weil mich der Jörn darauf hingewiesen hat in seinem Audiokommentar, auf das Thema Nordlink und Südlink zu sprechen kommen. Ja, eins nach dem anderen. Ich beginne mit dem Fragenkatalog vom Daniel. Also, er hat sich als erstes gewünscht, dass diese Folge 120 statt nur 12 Minuten lang ist. Lieber Daniel, es wird davon mehrere Auflagen geben. Die 120 Minuten bekommen wir mit Sicherheit zusammen. Allerdings werde ich das Ganze ein wenig staffeln, denn wie gesagt, die Kabel, das hatte ich glaube ich in der ersten Folge auch schon erwähnt, entwickeln sich ja mit der Entwicklung der Fernmeldetechnik und der Telekommunikation weiter und dementsprechend gibt es da immer mal wieder was dazu zu sagen und ich wollte jetzt noch nicht so weit vorgreifen. Ja. Du hast mir geschrieben, dass du das Doku-Video nicht gesehen hast. Das lege ich euch nahe. Ich habe es, glaube ich, mittlerweile zweimal gesehen. Es ist wirklich interessant, wie so ein modernes Kabel hergestellt wird, wie so ein modernes Kabel ja verlegt wird und wie so ein modernes Kabel auch geflickt wird, wenn mal etwas kaputt ist. Denn die werden natürlich auch permanent überwacht. Und es gibt bei diesen Kabeln auch immer noch so ein Sicherheitsweg, also es gibt immer mehrere Wege zum Ziel, so dass wenn ein Kabel ausfällt, nicht gleich die Kacke komplett am Dampfen ist. Ja, die erste Frage, wenn so ein Kabel kaputt ist, wie fand man damals und findet man heute die kaputte Stelle? Einfach von einem Ende zum anderen in die Hand nehmen und wackeln, wie man es beim Kopfhörer macht, geht ja schlecht. In der ersten Zeit das Seekabel, und jetzt muss ich sagen, wirklich gefährliches Halbwissen, war die Fehlerortung noch nicht ganz so einfach und man musste häufig Kabel aufgeben. Das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge auch schon gesagt. Mit der weiteren Entwicklung und auch der Entwicklung von Messverfahren zur Ortung von Kabelfehlern ist es einfacher geworden, die Kabel wieder an Bord zu holen eines Schiffes und dann dort wieder zu verbinden. Allerdings ist das mit den ganz alten Kabeln sehr schwierig, weil die sehr schwer gewesen sind und auch der technische Aufbau schwierig. Und dann muss man ja diese potenzielle Fehlerquelle, was jede Verbindungsstelle ist, auch wieder so verpacken und sichern, dass diese halt auch wieder ins Meer gelassen werden kann. Bei den ersten Seekabeln stelle ich mir das in der Tat schwierig vor, weil auch damals zu dieser Zeit hauptsächlich mit Bleilot gearbeitet worden ist. Und ich kenne das nur vom Festland, so eine Bleimuffe ist mit Sicherheit haltbar, auch wenn sie nachträglich noch ausgegossen wird mit so einer Art Teermasse. Gibt es auch welche noch mit Holzkistchen, die sind mir aber in meiner Karriere bisher versagt geblieben. Wenn man so etwas macht, ist halt auch noch so eine Geschichte mit der Zugentlastung. Also das weiß ich nicht, wie man damals die Verbindung hergestellt hat. Schande über mein Haupt, vielleicht ergibt sich das im Laufe der Themenreihe noch. Kann ich jetzt so nicht sagen, ist aber interessant, behalte ich mal im Hinterkopf. Wie gesagt, in der Zeit, wo ich jetzt so mich befinde, was die Entwicklung der Telekommunikation angeht, sind wir noch bei Telegrafenkabeln. Da wäre mir nicht bekannt, dass man so ein Kabel hat, zumindest auf dem, ja, draußen auf dem Ozean, also in Küstennähe hat man es schon noch irgendwie finden können und bergen können, dass man das hat retten können. Aber da wäre mir nichts bekannt. Mit der Entwicklung der Fernmeldekabel dann, die dann auch über See verlegt wurden, war das natürlich was anderes. Aber dazu später mehr. So, du hattest noch eine weitere Frage. Liegen diese Kabel heute noch einfach so auf dem Meeresboden oder fahren da inzwischen irgendwelche Roboter, die es eingraben, um es längerlebig zu machen? Sowohl als auch die Fernmeldekabel sind zum Teil freiliegend, also auf Sand und durch halt ja, so eine Grube in, oder so eine Art Kanal oder Trasse gibt es im Küstenbereich. Das kann man mit Robotern heutzutage machen. Aber auf hoher See wäre mir jetzt nicht bekannt, dass man diesen Aufwand treibt. Man sucht sich natürlich schon eine, ja, heute ist das ja mit Computertechnik alles möglich, schon eine Lage aus, die für das Kabel jetzt nicht irgendwie von negativem Einfluss ist. Ich denke, das kann man ganz gut steuern mit der heutigen Technik. Allerdings, ja, damals hat man die einfach so ausgelegt. Deswegen auch die Armierung mit Stahl und so weiter und so fort, dass die Zugentlastung gegeben ist, dass da auch bei Wellengang das Kabel durchaus bewegt werden kann. Aber früher oder später wird sich es, ja, ich sag mal, festsetzen und auch teilweise mit Sand überdeckt. Deswegen sind die aktuellen Kabel auch schwarz-gelb, dass man diese auch im Notfall erkennen kann, zumindest teilweise. Da muss ich dich, lieber Daniel, auch wieder auf die Doku hinweisen, da wird das auch nochmal gezeigt. Du hattest noch gefragt, wenn es von Europa nach Amerika geht, braucht es da keine Signalverstärker zwischendrin? Signalverstärker braucht man, ja, heute, damals nicht, denn damals ging natürlich nur dieser Telegrafiedienst rüber und das hat gerade so an der Kotzgrenze gearbeitet, um das mal so schön klar und deutlich zu sagen. Das ging damals, aber halt auch nicht viel mehr. Mit der weiteren Entwicklung musste man dann Verstärkerpunkte einbauen, bei Fernsprechkabeln, heutzutage auch bei Glasfaserkabeln. Ich glaube, bei den Koaxkabeln war es auch üblich. Aber dazu würde ich ganz gern kommen, wenn man sich mit dem Fernsprechkabel an sich selbst nochmal auseinandersetzt. Da gibt es nämlich dann Popinspulen und sowas und auch bespulte Kabel und die verschiedenen Verfahrensweisen. Ich habe mich da schon mal eingelesen. Das ist wirklich tiefgreifende Physik. Da scheitere ich ja sowieso dran. Also ich noch viel mehr als andere. Dazu komme ich aber noch. Also es gibt Verstärker und diese wurden dann auch im, ja, nicht im Kabel, also nicht im Kabel angebracht. Da gibt es so Spulenkästen, nennen die sich, wo das halt, da sind verschiedene Spulen drin, was halt diesen, wie soll ich das sagen, den Signalverlust ausgleicht und die wurden dann mit versenkt. Die nächste Frage. Wie hat man beim ersten Transatlantikkabel, falls es zu Signalverlust bei der ersten Übertragung kam, sich mit der Gegenseite abgesprochen, um die Ursache zu finden? WhatsApp war ja noch nicht so. Tja, das ist eine gute Frage. Ich gehe mal davon aus, dass es wirklich ganz, 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 ganz am Anfang wirklich nur die Möglichkeit dann gab, mit Postschiffen etc. da zu agieren, weil was anders gab es nicht. Es gab weder Funk, weil das kam auch erst später, so zur Jahrhundertwende dann auch, um diese ja, Funktelegrafie auch überseefähig zu machen. Da hat mir der liebe Armin letztens ein Video zukommen lassen, das kann ich euch auch verlinken. Da ging es um den Herrn Marconi, glaube ich, hieß er, der das die Funktelegrafie etabliert hat. Also, Daniel, das weiß ich so nicht. Ich war ja nicht dabei, zumindest nicht bewusst. Wenn halt die Kabel hinüber waren, das hat man recht schnell gemerkt, dass Feierabend ist. Aber ich gehe davon aus, dass man sich ganz einfach dann über ein Postschiff bzw. die Post also schriftlich ausgetauscht hat, weil wie gesagt, was anderes gab es damals nicht. Dann wolltest du noch wissen, wie schwer und voluminös so eine Rolle ist, die so ein stabiles, armiertes Transatlantikkabel enthält. Naja, da gibt es keine Rolle. Du musst dir das so vorstellen, der Schiffsrumpf ist, wie soll ich sagen, wie ein Zylinder. Und darin wird das Kabel aufgerollt. Also nicht aufgerollt, sondern kreisförmig reingelegt. So kann man es eher sagen. Und in mehreren Schichten dann da bis hoch hin gestapelt. Und von oben nach unten wird dann das Kabel in der See verlegt. Ich muss gerade überlegen, anfänglich hat das natürlich nicht gereicht, weil die Schiffe auch entsprechend kleiner gewesen sind. Auch heutzutage reicht das nicht, dass man komplett mit einem Schiff, glaube ich, die See überqueren kann. Also gehe ich davon aus, dass man dann dort anmufft und weitergeht. Ja, also das ist natürlich auch für die Schiffe eine Herausforderung, diese ganze Geschichte zu transportieren, weil es ist unglaublich schwer und unglaublich massiv. Um ein paar Glasfasern zu umhüllen, sage ich mal, ist das Kabel fast armdick. Da ist natürlich auch Gewicht dabei, weil es ist ja nicht nur die Glasfaser, die da drin ist, da ist auch noch ein bisschen Kupfer, da ist auch noch ein bisschen Isolation und eine Stahlarmierung und hast du nicht gesehen. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Wie gesagt, es gibt keine Rolle, es wird in dem Schiff selber gelagert. Die Schiffe nennen sich Kabelleger und sind speziell für diese Arbeit ausgelegt. So, ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten. Wenn ihr sowas habt, wenn euch irgendwas unklar ist, gerne. Es gibt für die POTS-Seite auch eigene Kommentare. Ihr könnt da gerne in den Kommentaren Fragen stellen. Ihr könnt mir eine Mail schreiben, nebensprechen@icloud.com, per Twitter, per Telegram, wie auch immer ihr das wollt. Ich hoffe, ich habe die Fragen so erstmal mit meinem gefährlichen Halbwissen aufklären können. Und jetzt würde ich mal zu dem Audiokommentar vom lieben Jörn kommen.
Moin Ralf, hier ist Jörn von Jörn Schars feinem Podcast mit einer kleinen Ergänzung zu deiner neuesten POTS-Folge Tiefseekabel. Da hast du unter anderem auch über das Kabel gesprochen, das im Augenblick geplant wird zwischen Deutschland und Norwegen. Und da habe ich ein paar kleine Ergänzungen. Muss ich ein bisschen ausholen. In Schleswig-Holstein wird unheimlich viel Windstrom produziert. In manchen Orten erreicht diese Produktionsmenge ungefähr 300% des örtlichen Bedarfs. Also oft, was weiß ich, wenn jetzt es geht um eine kleine Gemeinde, die heißt Kronprinzenkoog, da stehen so viele Windräder und da wird so viel Windstrom produziert, dass man also den Bedarf des Dorfes dreimal decken könnte. Dieser ganze Windstrom, also allein hier im Kreis Dithmarschen sind es 800 Windkraftanlagen, die hier stehen. Dieser ganze Windstrom kann in Schleswig-Holstein unter Idealbedingungen gar nicht verbraucht werden. So viel wird eigentlich nicht produziert. Wir haben jetzt gerade mal einen Tag gehabt im Mai, wo aus erneuerbaren Energien, also Wind und Photovoltaik, 105% des Stroms in Schleswig-Holstein gebraucht wird, erzeugt wurden. Es gibt natürlich trotzdem noch konventionelle Kraftwerke, also das war ein rein rechnerischer Wert. Aber wir sind da, was das angeht, glaube ich, auf einem ganz guten und umweltfreundlichen Weg. Wie auch immer, der ganze Strom, der hier produziert wird, wenn denn alle Windkrafträder mal am Netz sind, also nicht abgeregelt werden, weil zu viel Strom da ist, dann wird man ihn nicht los. Deswegen werden sie halt abgeregelt. Und deswegen wird in erster Linie geplant, ein Kabel, das Südlink heißt, das führt von Wilster im Landesinneren von Schleswig-Holstein einmal quer durch die Republik nach Heilbronn und verzweigt sich natürlich auf der Strecke nach rechts und links, um eben den Strom, der hier produziert wird, an der West- und an der Ostküste von Schleswig-Holstein besser nach Süden abzutransportieren. Und gleichzeitig wird eben dieses Nordlink-Kabel gebaut oder geplant ja jetzt im Augenblick erstmal. Und das führt auch von Wilster aus, aber nach Norwegen. Das hast du völlig richtig wiedergegeben. Als Seekabel wird das verlegt. Ich glaube, es sind, weiß ich, ich glaube 700 Kilometer oder so ähnlich. Müsste ich nachgucken. Kann man aber auch selber nachgucken auf tenet.eu. Das ist der Netzbetreiber, der das macht. Und dieses Kabel, da kommen wir jetzt eben zu dem Punkt, den ich ergänzen möchte. Der darüber wird deutscher Windstrom nicht in Norwegen gespeichert. Das ist eine Darstellung, die man, das kann man so verstehen, aber es ist nicht hundertprozentig richtig. Speichern würde bedeuten, dass mit dem deutschen Windstrom in Norwegen beispielsweise eine Wasserpumpe angetrieben wird, die Wasser aus einem Tal auf einen Berg pumpt, wo es dann sozusagen als Stausee liegt. Und wenn dann in Deutschland der Strom gebraucht wird, lässt man das Wasser wieder ins Tal fließen durch ein Pumpkraftwerk und der Strom fließt wieder zurück. So funktioniert es nicht. Nordlink soll ein richtiger Stromaustausch sein zwischen Deutschland und Norwegen. Und zwar so, dass wenn in Deutschland sehr viel Windstrom da ist, man die Windkraftanlagen nicht abregeln muss, sondern den Strom durch dieses Nordlink-Kabel nach Norwegen schickt. Ne, wenn bei uns viel Windstrom da ist, dann ist der Strom sozusagen günstiger und dann kaufen die Norweger bei uns diesen Strom ein. Andersrum funktioniert es natürlich genauso, wenn in Deutschland Flaute herrscht, die Windkraftanlagen nichts produzieren, dann können die Norweger ihre Pumpspeicherkraftwerke einschalten, die sie vorher nicht einschalten mussten, weil sie ja deutschen Windstrom hatten, und können uns den Strom also wieder zurückverkaufen. Insofern kann man prinzipiell schon irgendwie davon sprechen, dass es eine Art Speicherung ist, weil wir den Strom 1:1 tauschen. Aber es ist halt keine richtige Speicherung, weil es eben anders funktioniert. Genau, und das ist nämlich dann auch schon gleich das Problem, dass es leider mit erneuerbaren Energien im Augenblick noch gibt. Die sind nicht grundlastfähig. Das heißt also, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, dann wird fast gar kein Strom erzeugt. Heutige Photovoltaikanlagen können sogar mit Mondlicht Strom erzeugen, aber das reicht halt nicht. Deswegen braucht man im Augenblick noch konventionelle Kraftwerke, weil es eben noch keine richtigen Speichertechnologien gibt. Es gibt ein paar sehr gute Ansätze. Man kann zum Beispiel mit Strom relativ leicht Wasser aufspalten, dass man Wasserstoff bekommt. Diesen Wasserstoff kann man dann relativ komfortabel einlagern in Tanks oder in unterirdischen Kavernen. Da gibt es auch schon Testprojekte, die halt nur noch auf die Genehmigung warten, dass es losgehen kann. Und dann kann man mit diesem Wasserstoff bei Flaute wiederum beispielsweise eine Gasturbine antreiben. Und das wäre dann eine echte Speicherung von Windstrom, auf die jetzt im Augenblick noch alle warten. Das ist im Augenblick das große Problem, das die Energiewende hat, zusammen eben mit der Frage, wohin mit dem Strom und was machen wir mit den konventionellen Kraftwerken, die es auch immer noch gibt. So, das war jetzt kompliziert genug, hoffe ich. Eigentlich wollte ich ja nur dieses Detail ergänzen mit dem Nordlink-Kabel, aber ja, mehr Wissen verbreiten schadet ja auch nie. Ich wünsche dir noch viel Freude mit POTS, freue mich auf ganz viele weitere Folgen und bis bald mal wieder.
Ja, vielen lieben Dank, lieber Jörn. Das war sehr viel Input. Eigentlich hatte ich den Audiokommentar gar nicht mehr so detailliert in Erinnerung, weil du erklärst ja nochmal komplett, was es mit diesem Nordlink und Südlink auf sich hat. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, es gibt wohl zwei Südlink-Strecken, einmal eine von Brunsbüttel nach Großgartach, das ist die bei mir hier vor der Haustür endet, und dann gibt es nochmal eine von Wilster in den Raum Grafenrheinfeld, das ist wohl in der Nähe von Schweinfurt. Diese beiden Trassen werden wohl gegenwärtig gebaut und sind auch von der Bundesregierung im September 2015 abgesegnet worden. Also hier sind permanent so bauliche Maßnahmen zugange, also gegenwärtig auch wieder. Ich beobachte das immer, dann werden jetzt neue Masten gestellt und dann wird von diesem Umspannwerk unter der Straße durch werden Kabel geführt auf die nächste Trasse und ja, alles ganz interessant, wenn man da mal so ein bisschen zugucken kann. Warum die beiden Punkte im Süden? Gut, Der Süden ist wirtschaftlich stark. Und dementsprechend braucht man auch Strom. Und diese beiden Punkte, gehe ich mal davon aus, sorgen dafür, dass der Strom verteilt wird, der vom Norden, von der Küste kommt und der aus Windkraft zum Beispiel gewonnen wird. Ich gehe mal davon aus, dass man da so ein bisschen nach Bundesländern trennt, dass der Raum Grafenrheinfeld rund um Schweinfurt eher Bayern versorgen wird, also den ja östlichen Teil Süddeutschlands, kann man sagen, und das Umspannwerk Großgardach, wie bis jetzt auch, eigentlich für die Stromverteilung dann in Baden-Württemberg, also den Westen Süddeutschlands, ja, versorgen wird. Was mit Mitteldeutschland ist, verstehe ich nicht, beziehungsweise ist jetzt nicht aufgeführt. Es wäre mal ganz interessant, wenn da jemand Informationen dazu hätte, wie das Ganze vonstatten geht. Da gibt es mit Sicherheit auch noch eine Trasse, die jetzt hier aber nicht berücksichtigt wird. Ja, wäre mal interessant. Zum Thema Nordlink nochmal. Ja, da verlasse ich mich voll und ganz auf deine Aussagen. Da habe ich mich jetzt nicht nochmal eingelesen. Wie du schon sagtest, kann man das unter dieser Webadresse, ich glaube, Tennet, genau, Tennet, .com oder was? Ich guck gerade mal. Tennet, so.de. Da kann man sich wohl da noch mal einlesen. Und ja, was möchte ich noch sagen? Ich bin gerade so ein bisschen verloren, habe mich auf der Karte verloren, weil das ist interessant. Ich will mich nicht in dem Thema verlieren. Zum Thema Stromspeicher. Natürlich habe ich da gesprochen, dass da Energie gespeichert wird. Natürlich war das weitgreifend gemeint. Dass das keine Stromspeicherung ist, ist mir klar. Allerdings, naja, die Möglichkeit, den Strom abzurufen, wenn man ihn braucht, ist natürlich bei so einem Pumpspeicherkraftwerk durchaus gegeben. Und man kann es im übertragenen Sinne schon als Speicher, ja, werten. Aber wie gesagt, nur im übertragenen Sinne. Das, was du noch erzählt hast mit dieser Wasserstoffgewinnung, was dann tatsächlich eine Speicherform wäre, um Turbinen anzutreiben, das wiederum fand ich sehr interessant, habe ich jetzt persönlich noch gar nicht gehört. Allerdings bin ich, was so Strom angeht, eigentlich habe ich keine Ahnung davon. Ich nehme das Ganze nur noch mal mit rein, weil das wirklich interessant ist, wie wir hier die nächsten Jahre eine Infrastruktur aufbauen, um Strom zu verteilen von den Teilen Deutschlands, wo es Strom gibt, zu den Teilen von Deutschland, wo es keinen Strom gibt, in Anführungsstrichen. Denn unsere Bundesregierung hat ja beschlossen, dass wir irgendwann mal keinen Atomstrom mehr haben wollen. Und ich müsste jetzt lügen. Also hier im Südwesten sind schon einige Atomreaktoren stillgelegt und es werden weitere folgen. Deswegen wird sich ja die Trasse hierher auch lohnen, weil eben der ein oder andere Block schon abgeschalten ist. Ich bin mir nicht sicher, hier in der Region Obrigheim ist schon länger stillgelegt und Neckarwestheim wurde dann, ich glaube, nach diesem Beschluss der Bundesregierung recht schnell abgeschalten. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das Atomkraftwerk in der Nähe von Schweinfurt da im Raum Grafenrheinfeld müsste Brockdorf sein. Moment, ich zitiere: Die Planung betrifft zum einen das im Bundesbedarfsplan genannte Übertragungssystem von Wilster, das ist das, was du sagtest, Jörn. 60 Kilometer nordwestlich von Hamburg nach Grafenrheinfeld bei Schweinfurt. Am nördlichen Ende liegt das Kernkraftwerk Brockdorf. Ist das nicht oben am Norden? Ich wollte gerade sagen, das ist oben im Norden. Das hat auch damit gar nichts zu tun. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Das interessiert mich. Weil in der Nähe von Schweinfurt wüsste ich, dass da auch ein Atomkraftwerk ist. Live-Recherche. Ich verliere mich schon wieder in diesem Thema. Das kann man echt keinem erzählen. So, Liste der Kernreaktoren in Deutschland. Doch, Grafenrheinfeld. Tatsache. Grafenrheinfeld. Druckwasserreaktor. In Betrieb stillgelegt. Ist noch aktiv. Ja, genau. Also hat man da auch einen Reaktor, den habe ich schon von der Autobahn gesehen. Ich wusste nicht, wo ich ihn zuordnen soll. Grafenrheinfeld. Inbetriebnahme 9. Dezember 81. Das Kernkraftwerk ist am 27. Juni 2015 stillgelegt worden. So, so. Ja, dann ist ja klar, dass da Strom gebraucht wird, weil dieses Kernkraftwerk ja nichts mehr liefert. Somit hätte man das geklärt. Ja, Geografie, naja, eine geografische Niete. Brockdorf da, ich weiß auch nicht alles. So, das war's zu den Seekabeln, glaube ich. Das war zu Nordlink und Südlink eine Folge mit sehr viel gefährlichen Halbwissen. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwo interessant. Ich möchte den beiden danken für die Fragen und den Audiokommentar. Also danke Daniel, danke Jörn. Und auch nochmal danke an den lieben Armin, der mir da letztens für meine POTS-Reihe hier eine Doku hat zukommen lassen, die werde ich mit verlinken. Da geht es um die Funktelegrafie, aber das bespreche ich dann in den nächsten Folgen irgendwann. Was habe ich mir für die nächste Folge vorgenommen? Ich glaube, es wäre mal an der Zeit, über das Telefon zu reden. Und wenn bis dahin nichts anderes dazwischen kommt, werde ich das auch tun. Es wird noch dieses Jahr geschehen, dass ich eine Folge zu dem Ja, zu der Telefonie aufzeichnen werde. Die wird wahrscheinlich zum Jahreswechsel erscheinen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit den aktuellen POTS-Folgen, mit den Dokus, die ich euch nochmal bereitstellen werde. Und ihr könnt ja auch mal beim Nebensprechen und bei den Flimmerfragen reinhören. Ich danke euch. Ja, beim Nebensprechen. Ihr seid ja beim Nebensprechen. Bei den regulären Folgen des Nebensprechens könnt ihr gerne reinhören und natürlich bei den Flimmerfragen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für eure Kritik, für euren Input, für eure Fragen, für eure Audiokommentare. Vielen lieben Dank für die Interaktion und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Nebensprechen ist ein privater und kostenloser Podcast von Ralf Meyer. Weitere Informationen zu diesem Format, das Impressum und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter www.nebensprechen.de.